Ja, es freut mich heute Morgen, Gemeinschaft mit euch zu haben, und wir wollen jetzt auch etwas in die Bibel hineinschauen. Und nachdem wir heute Morgen schon den Psalm 23 gehört haben, wahrscheinlich einen der bekanntesten Textstellen in der Bibel überhaupt, werde ich mich anschließen mit einem anderen, wahrscheinlich ebenso bekannten Bibeltext, wenn nicht noch bekannter. Jetzt könnte ich euch raten lassen, welcher ist das wohl? Ich weiß nicht, sagt das jemand hier? 10 Gebote höre ich da, oder? Wäre eine Möglichkeit, gibt es noch andere so ganz bekannte Bibelstellen? Neues Testament. Johannes, das wäre natürlich super hier. Johannes 3, Vers 16, nicht? Also hat Gott die Welt geliebt. Ja, ich habe doch noch einen anderen. Ja, vielleicht ist er dann doch nicht ganz so bekannt, wie ich das gedacht habe. Ich dachte nämlich an das Vaterunser. Ja, kennt ihr auch, nicht? Also so würden wir jetzt in der evangelischen Kirche sein oder auch in der katholischen, da würden die es natürlich alle kennen, das ist ja klar, denn das wird ja in jedem Gottesdienst zusammen gebetet. Und mir scheint das doch eine ganz herausfordernde Sache zu sein, weil das nach meinem Wissen die einzige Stelle ist, wo Jesus uns ein Gebet richtig lehrt. Also wo er uns sagt, so sollt ihr beten, und das lässt doch immerhin einige Rückschlüsse darauf zu, wie wir mit unserem Gebet umgehen sollen, würde ich mal sagen. Auch wenn wir ja nicht verpflichtet sind, nichts anderes zu beten, nur immer Vater unser zu beten. Das ist ja nicht die Verpflichtung Jesu. Aber die Jünger bitten Jesus, zeigt uns, wie man betet, und Jesus sagt das. Und ich glaube, da können wir doch einiges rausziehen, auch für unser Gebetsleben. Weil unser Leben mit Jesus äußert sich in der Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Das Leben mit Jesus äußert sich darin, dass wir in der Bibel lesen, wo wir sagen, das ist das Wort Gottes. Aber unsere Gemeinschaft mit Jesus äußert sich ja auch darin, dass wir mit ihm sprechen. Und das ist das, was wir Gebet nennen. Und manches Mal kann es darauf sein, dass wir einfach hören, so innerlich ruhig sind, Gott sagen, was uns auf dem Herzen liegt, und dann darauf hören, bekommen wir eine Antwort von Gott. Aber dann sind es auch diese Formulierungen, wo wir merken, da steckt eine ganze Menge mehr drin, als nur eine lange Liste von Anliegen, die ich gerne loswerden will, wenn wir das mal lesen. Ich werde erst einmal noch die einleitenden Worte lesen, da werde ich nicht lange bei verbleiben, weil Jesus beginnt ja nicht direkt mit dem Vater unser, sondern Matthäus 6 ab Vers 5, da gibt er erst einmal noch eine Einleitung für das Gebet, wie wir es nicht tun sollen, und zwar wie es damals nämlich üblich ist. Und da möchte ich zumindest ein paar Minuten drauf verwenden, weil es ja sein könnte, dass Jesus uns damit auch etwas zu sagen hat, heute Morgen. Das beginnt nämlich, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne an die Synagogen und an die Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Erst einmal bis dahin, das ist ja dann Vers 5. Hier wird eine bestimmte Art und Weise des Betens von Jesus gerügt, wo er sagt, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Hier betet nicht jemand, um wirklich mit Gott zu sprechen. Derjenige ist sich gar nicht bewusst, dass er mit Gott spricht in diesem Moment, sondern er benutzt das Gebet lediglich als Werkzeug, um sich selbst darzustellen. Und zwar vor den Menschen, die ringsherum sind. Der wartet ja jetzt auch bewusst, dass jemand vorbeikommt. Zugegebenermaßen, dieses Beispiel wäre heute wahrscheinlich sehr seltsam. Ich glaube, wenn ihr hier irgendwo in die Fußgängerzone geht, nach Gelsenkirchen, und stellt euch dahin, was weiß ich, vor den, keine Ahnung, was habt ihr hier für Läden, vor Karstadt, wenn das hier ist, ne? Oder Stecker, stellt euch dahin, dann betet ihr ganz laut und hör Jesus und so. Die Leute würden euch wahrscheinlich eher bemitleidend anschauen. Einige würden schon überlegen, muss man hier die Ambulanz anrufen, ist mit dem irgendwas nicht in Ordnung, nicht? Manche würden sagen, ja, armer Kerl da, nicht? Der begreift nicht ganz, worum es geht. Heute würde das wahrscheinlich nicht dieselbe Situation, dieselbe Resonanz hervorrufen, was einfach daran liegt, wir leben in einer anderen Zeit. Damals, die Juden waren ja durchaus fromm und die sahen das als vorbildlich an. Oh, da ist einer, der sich so Gott hingibt, dass er sogar in der Öffentlichkeit betet. Aber die Gefahr kann ja für uns trotzdem bestehen. Nämlich da, wo wir möglicherweise ein Publikum haben, zu Hause, in der Gemeinde oder sonst irgendwo. Auch da kann ja für uns die Gefahr bestehen, dass wir beten, ohne uns bewusst zu sein, dass wir vor Gott stehen, sondern eher für andere reden. Das kann bis dahin gehen, wo wir dann vielleicht eine Predigt im Gebet halten und eigentlich jetzt gar nicht so sehr Gott im Blick haben, sondern den Bruder, die Schwester, die Besucher, die da sind. Und natürlich hören die ja zu, ist ja klar, ist ja Gebetsgemeinschaft, aber ich glaube, wir müssen uns immer ganz deutlich vor Augen führen dabei, wir reden hier mit Gott. Und das soll auch unsere innerliche Ausrichtung sein, unsere innerliche Stimmung. Wenn ich meinen Bruder ermahnen will, dann soll ich das auch sagen, Bruder, ich ermahne dich hier. und nicht so tun, als ob ich zu Gott spreche und in Wirklichkeit jemand anders meine. Das ist ja, was Jesus hier vor Augen führt. Nämlich nicht zu anderen sprechen, obwohl ich vor Gott bin. Das ist nicht ernst nehmen des Gebetes. Und das Zweite, was hier mit drin steht, Gebet ist keine fromme Leistung, mit der ich mehr Punkte im Himmel bekomme. Sondern Gebet ist Gespräch mit Gott und dafür gibt es jetzt erst einmal keine besondere Punkte, keine besonderen Kronen oder sonst etwas. Auch das muss mir bewusst sein. Gebet ist keine religiöse Leistung, soll uns hier gesagt werden. Und deshalb muss ich auch nicht so lange, so viel wie möglich beten, das kommt ja später nochmal auch drin vor, und auch nicht vor anderen beten, damit die sehen, wie fromm ich bin, sondern ich muss mir vor Augen führen, ich rede mit Gott dabei. Also, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Türe und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Denn dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Hier wird also dem öffentlichen Gebet, dem, was sich selbst ausstellt, das persönliche Gebet im Stillen vor Augen geführt. Sozusagen, wenn du das, was du sagen willst, nicht auch ganz privat in deinem Zimmer zu Gott sagen kannst, dann lass es besser. Und das, was du im privaten Kämmerlein zu Gott sagst, das könntest du genauso auch, wenn es in der Gemeinde ist, vor Gott sagen. Na gut, vielleicht manche ganz persönlichen Probleme, die breitest du vor Gott aus, die muss ja nicht jeder andere auch mitbekommen. Aber generell soll das der Maßstab sein, wie ist meine Beziehung zu Gott? Drücke ich das genauso aus, wenn ich für mich alleine bin? Wenn ich abends im Bett liege, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe, wenn ich beim Abwaschen bin, wenn ich da an meiner Werkbank bin und niemand zuhört, wenn ich meine Mittagspause habe, im Auto sitze oder im Bus, um zur Arbeit zu fahren? Bete ich dann, stehe ich dann vor Gott. Denn dieses Kämmerlein, das ist ja nur so ein Extrem. Da wird einmal das große Öffentlichkeit und einmal das in dem kleinen Kämmerlein. Das ist ja keine Aufforderung Jesu, wir dürfen jetzt wirklich nur bei geschlossener Tür, wenn keiner zuhört, beten. Ja, gar nicht. Da müssten wir sagen, das tut Jesus ja auch nicht. Jesus betet ja auch und dann hören die Jünger dabei zu, an verschiedenen Stellen. Bei der Speisung der 5000 zum Beispiel, da bittet er ganz öffentlich, alle hören zu, bittet den Vater um Segen. An anderen Stellen, wo Leute geheilt werden, bittet er den Vater. Das tut er ja auch. Und übrigens, dieses Gebet ist ja Vater unser. Das heißt, es wird auch im Plural gebetet. Da ist eine Gemeinschaft. Also er geht schon davon aus, auch dieses Gebet kann mit mehreren zusammen gebetet werden. Das ist, glaube ich, nicht, was Jesus hier sagen will, sondern er will uns gegenüberstellen, betest du in erster Linie für die anderen statt für Gott? Und betest du in erster Linie, um fromme Anerkennung dazu durchzubekommen? Das ist falsch. Dann lieber, um dich selbst zu erziehen, bete mal nur für dich im Privaten, denn dann ist das alles nicht. Da hört keiner zu, da kannst du niemanden predigen und da kann dir auch hinterher keiner auf die Schulter klopfen und kann sagen, Bruder, wie toll hast du gebetet. Das ist das, was hier uns Jesus erstmal sagen will. Ein Missbrauch der damaligen Zeit, der heute auch noch vorkommen kann. Als nächstes lesen wir, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darin sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Hier wieder ein Missbrauch. Nämlich viele Worte zu machen. Oder wir könnten auch sagen manchmal, sich überfromm ausdrücken. Alle frommen Begriffe von Halleluja und Gloria und Maranatha, alles ins Gebet hineinpacken. Das hört sich richtig gut an. Und es gibt ja solche Formeln, die dann auch immer wieder vorkommen. Ich erinnere mich noch als Kind, als ich dann zum Glauben gekommen bin. Gott hat mich angesprochen, ich habe meine Sünden bekannt und dann habe ich nicht das große Gefühlserlebnis gehabt, wie ich erwartet habe. Und dann habe ich gedacht, ich habe nicht die richtige Formel getroffen. Dann habe ich darauf geachtet, bei uns in der Gemeinde, in der Versammlung, was die anderen denn gebetet haben. Und dann wusste ich, manche beten immer im Namen Jesu Amen. Dann habe ich mich nochmal im Namen Jesu bekehrt. Also am Ende nochmal gesagt, im Namen Jesu, Amen. Hat allerdings auch kein großes Gefühlserlebnis gebracht dabei. Und das war dann halt meine Vorstellung, ich habe nicht die richtige Formel. Und hier soll gesagt werden, nein, diese richtige Formel gibt es nicht. Wenn du ehrlich dein Herz vor Jesus, vor Gott ausschüttest, dann hört er dabei zu. Es braucht nicht dieses, was mit Plappern steht. Plappern heißt einfach so daherreden. Frommes Gerede, ohne wirklich dabei zu sein. Das kann sich einerseits auf die Länge der Gebete beziehen. Da denken wir bestimmt alle an Elia auf dem Berg Karmel und die Baalspriester, die den ganzen Tag da um den Altar herumspringen und ihren Gott rufen und Baal, komm und erhöre uns. Und dann macht sich Elia sogar noch lustig über sie. Und sagt, ja, ihr müsst lauter schreien und euer Gott, der ist vielleicht ausgetreten, der ist auf Toilette gegangen, der hört euch nicht. Das ist ja eigentlich nur Spott, den er hat für sie. Aber das ist diese typische irdisch-menschliche Frömmigkeit, die versucht durch lautes Geschrei, durch intensive Gefühlsregungen, die ich stimuliere, oder durch besonders fromme Worte Gott zu erweichen. Und darum geht's ja gar nicht. Das ist ja alles eine magische Vorstellung. Ich könnte durch irgendeine Handlung, die ich hier mache, sei es auch die Form, wie ich bete, Gott erweichen und dazu bringen, dass er mich erhört und dass er dann das tut, was ich gerne will. Gar nichts. Wir sind doch, wie Jesus das sagt, Kinder Gottes und er hört uns. Und hier wird uns ja schon gesagt, er hört uns sogar schon, bevor wir gebeten haben. Das heißt ja nicht, dass wir nicht mehr bitten sollen. Nur, da soll uns vor Augen geführt werden, du musst nicht erst so Gott bedrängen, du musst nicht erst versuchen, ihn durch fromme Worte zu überzeugen. Er weiß es ja, drück es einfach aus, sag es ihm und dann ist Schluss, dann weißt du, Gott hat zugehört. Also hier zum einfachen und natürlichen Beten werden wir angeleitet. Ich habe auch so ein bisschen vor Augen dieses Plappern wie die Heiden. Können wir ja sagen, gut, dass wir hier unter uns sind, nicht? Man müsste hier jetzt Angst haben, wenn ich dann sage, ja, so das muslimische Gebet ist ja auch so ein bisschen in diese Richtung, nicht? Da kommt es ja gar nicht mehr darauf an, dass du dein Herz ausdrückst, sondern da ist alles ganz genau festgelegt. Das sieht ja ganz fromm aus. Bis die Stirn am Boden liegt, wird da gebetet und so. Und das 5-mal am Tag. Da können uns ja Muslime eine Herausforderung sein in der Häufigkeit des Betes, der Intensität des Gebetes. Aber hier wird gesagt, das ist so schnell, kommt das zum Plappern wie die Heiden, dass man das gar nicht mehr so bewusst macht, gar nicht mehr wirklich diese Verbindung zu Gott sieht, sondern es eine äußere Form ist. Und das gibt es natürlich, unter Christen kann es genauso sein. Wir müssen wahrscheinlich immer wieder unser Gebetsleben auch daraufhin überprüfen, ist das nicht so schnell, dass wir in eigene, selbst gefundene Formeln hineinkommen können. Da fangen wir an, Gebet, und plötzlich sind wir in Gedanken gar nicht mehr dabei und zack, ist unser Gebet schon wieder vor End zu Ende. Und das kann auch passieren, nicht nur Muslimen, nicht nur Menschen, die irgendwie traditionellen Glauben haben, sondern auch uns als Christen kann das passieren. Und dafür ist gut, vielleicht immer wieder bewusst auch über unsere eigenen Worte nachzudenken, damit es nicht so ein Plappern wird. In manchen Gemeinden ist es auch üblich, Gott durch besonders intensives Gebet zu versuchen zu überzeugen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe Gemeinden besucht, da wird dann richtig geschrien im Gebet, nicht? Und dann natürlich mit viel Halleluja noch dazwischen und so etwas. Und da meint man durch dieses, in Anführungsstrichen, machtvolle Gebet, da Gott besonders beeindrucken zu können. Aber Gott ist nicht schwerhörig. Der hört dich genauso, wenn du ganz normal leise sprichst, als wenn du laut schreist. Und umso mehr Halleluja und umso mehr die Arme hochreißen, das beeindruckt Gott auch nicht unbedingt. Das ist dann ebenfalls so ähnlich, wie das in manchen heidnischen Religionen ist. Da ist das genauso. Da werden viele äußere Dinge gemacht, um Gott zu beeindrucken. Da wird gesagt, das ist doch alles gar nicht wichtig. Wir haben doch nicht einen Gott, den wir erst lange beeindrucken müssten, wecken müssten, überreden müssten. Wir haben doch einen Gott, der will schon unser Bestes. Und er hört auch da auf uns, den brauchen wir nicht erst nerven, könnten wir jetzt sagen, so wie das manche andere tun müssen. Und deshalb wird uns hier entgegengestellt, deshalb sollt ihr, also er weiß, was ihr bittet, und deshalb sollt ihr auch in folgender Weise beten. Und dann kommt das Vaterunser. Und da merken wir, das ist ganz anders. Das ist nicht so spektakulär. Das ist nicht irgendwie, wo wir Geister beschwören, mit Toten reden oder irgendwelche gloriosen Worte gebrauchen, sondern eigentlich das, was ja sehr überraschend ist, dieses Vaterunser ist relativ schlicht. Das sind relativ einfache, schlichte Worte und Gedanken, die dabei vorkommen. Das beginnt damit, unser Vater, der du bist im Himmel. Also die Anrede, die wir dabei drin haben. Und allein schon nur diese ersten Worte, da könnten wir uns eine ganze Stunde Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Also, ich meine, fange ich mal mit dem ersten Wort an. Mein erstes Wort hier ist unser. Manche drehen das auch um. Und Vater, unser Vater steht bei mir. Fange ich mit dem unser an. Da steckt schon eine ganze Predigt für uns drin. Denn wenn wir das wirklich ernsthaft aussprechen, dann drücken wir nämlich damit aus, wir gehören zusammen. Das spricht gegen den modernen Individualismus. Ich und Gott, das ist eine Sache. Die Christen, die kommen erst viel, viel später. Wenn es mir gut geht und meiner Familie gut geht und meinem Job gut geht und wenn ich glücklich bin, dann kommen irgendwann auch die Gemeinde und die Christen dahinter. Das ist hier ja gar nicht drin. Dieses Unser heißt schon, wir stehen als Gemeinschaft vor Gott. Ich bin Glied an dem Leib Jesu, ich bin Glied an der Gemeinde, an dem Jesus das Haupt ist. So haben wir heute auch im Kolosserbrief gelesen. Und das bedeutet ja, ich kann nicht als Finger einfach sagen, ach, jetzt laufe ich mal weg, ich brauche den Körper nicht mehr. Der kann bleiben, wo er will. Und da merken wir das natürlich, da sind wir sehr stark heute angefochten, schon an der Stelle, den verpflichtende Gemeinschaft in der Gemeinde zu üben. Und damit meine ich nicht nur regelmäßigen Besuch von Gottesdienstveranstaltungen, sondern damit meine ich, diese Verbindung zeigt sich auch während der Woche. Die zeigt sich, wie denke ich an den anderen, wie bete ich für den anderen, wie erkunde ich mich bei dem anderen, wie sehr ist mir dessen Anliegen, Leiden oder Freude auch wirklich ein eigenes Anliegen. Und das steckt hier in dem Unser mit drin. Hier wird bewusst nicht gebeten, mein Vater, könnte man ja auch beten. Sondern unser, wir beten das zusammen, weil wir ja zusammen gehören und ein Leib sind. Das ist, glaube ich, eine echte Herausforderung. Und es gibt ja so einige Witze, die ich jetzt nicht erzähle dabei, aber vielleicht kennt ihr die so mit dem, was weiß ich, kommt ein Baptist, ihr könnt auch ein Bruder, ne, kommt ein Bruder in den Himmel, ne, und fragt dann, ja, wo sind denn die anderen und so, die sind nicht hier und kennt ihr ja vielleicht, die sollen eigentlich alle darauf hindeuten, diese Scherze. Im Himmel gibt es keine einzelnen Abteilungen für Brüder und für Baptisten und Mennoniten und Methodisten und Lutheraner, da werden wir alle zusammen sein. Und jetzt will ich nicht einer falschen Ökumene das Wort reden, sagen, ach, kommt ja alles nicht drauf an, beten wir heute mal zu Maria und übermorgen dazu und dann machen wir das mal so. So ja auch nicht. Aber wir müssen einen Unterschied machen von den Lehren, von denen wir sagen, die sind wichtig und die liegen uns auf dem Herzen, aber dass wir das unterscheiden von Christsein. Christsein hängt nicht daran, wie man das Abendmahl feiert oder die Taufe, sondern Christsein hängt daran, habe ich Vergebung meiner Sünde durch Jesus Christus. Und dann ist das ein Bruder und eine Schwester. Vielleicht ein Bruder und eine Schwester, der mich manchmal ärgert, aber das gibt's in der Familie hier auch, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr mit euch mit Geschwistern aufgewachsen seid. Ich hatte 4 Schwestern, mit denen ich aufgewachsen bin. Kein Bruder. Und die haben mich manchmal geärgert. Und manchmal habe ich sie auch geärgert, nicht? Haben sie mir zumindest gesagt. Habe ich mir ja nie vorstellen können, aber die haben mir gesagt, ich hätte das auch getan. Und das ist halt so, als Geschwister, man versteht sich nicht immer perfekt. Und ich vermute auch, wenn ihr nicht die allerheiligste Gemeinde seid, die ich bisher kennengelernt habe, gibt es auch bei euch in der Gemeinde manchmal Reibereien, wo einer den anderen auf die Nerven fällt. Aber ihr seid Geschwister und stellt euch darauf ein, ihr werdet hier nicht nur mal ein paar Sonntage noch gemeinsam Gottesdienst feiern, ihr werdet in der Ewigkeit zusammen sein. Und da müsst ihr euch schon auf die Eigenarten einstellen, nicht, die ihr im Himmel miteinander teilen werdet. Ja, es sind auch noch ein paar Millionen andere dabei, also das ist nicht ganz so eng, die Gemeinschaft. Und wir werden auch noch gereinigt, wir werden nicht mehr ganz so sündig sein wie auf der Erde, dann wird auch manches abfallen, aber trotzdem lasst uns schon ein bisschen darauf einstellen, wir gehören zusammen. Und das steckt hier mit drin, unser. Und dann das nächste, Vater. Ich glaube, dass das hier ein ganz besonderer Schwerpunkt ist von dem, was Jesus sagt. Wir haben uns häufig daran gewöhnt. Aber Gott als Vater anzureden, das ist was ganz Besonderes. Das gibt es so in kaum einer anderen Religion. Da ist Gott der Herr, da ist er der Schöpfer, das kennen auch viele andere Religionen, der Richter, der Endzeitliche auch. Aber Vater, das meint ja diese innige persönliche Beziehung. Und gleichzeitig drückt es hier aus, ich kann zu Gott nur Vater sagen, wenn ich sein Kind geworden bin. Also, wenn da jetzt irgendein Kind herläuft, was weiß ich, auf dem Spielplatz und plötzlich zu mir kommt und sagt, Papa, dann schaue ich das Kind an, bin erstmal überrascht, ne? Und dann schaut mich das Kind auch an und merkt, oh nee, der sieht doch nicht so aus wie mein Vater und dann läuft es wieder weg, ne? Also ist schon da ganz klar, Vater kann nur jemand sagen, der auch Kind ist von diesem Vater. Und hier merken wir, steckt in diesem Gebet der Schlüssel drin, dass nämlich das Vaterunser eigentlich nicht für jeden Hans und Franz geschrieben ist, sondern nur für die Menschen, die wirkliche Sündenvergebung erlebt haben, die erlebt haben, dass Gott ihnen neues Leben gegeben hat, die nämlich Kinder Gottes geworden sind. Und wir lesen ja im Johannesevangelium, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Also das heißt, das Vertrauen auf den Namen Jesu, das Vertrauen darauf, dass Jesus uns neues Leben gegeben hat, dass wir Vergebung der Sünden haben, das macht uns erst zu Kindern Gottes. Weder die Taufe noch die Mitgliedschaft in einer Gemeinde noch das fromme Beten im Gottesdienst, das alles macht uns nicht zu Kindern Gottes, sondern diese Hinwendung, ich vertraue mit meinem Leben und Sterben auf Jesus, auf seinen Tod, auf seine stellvertretende Sühnung, also Erlösung, nicht? Sühnung für meine Sünden. Das macht uns dazu und erst dann können wir das Vaterunser richtig beten. Ein anderer, der kann beten, Schöpfer im Himmel, ewiger Richter, großer Gott. Das kann auch jemand beten, der nicht Christ ist. Denn der ist ja auch Geschöpf Gottes, das kann er erkennen. Römer 1 sehen wir nicht. Jeder weiß, dass es einen Gott gibt und dass er Verantwortung vor ihm ablegen muss. Aber Vater kann wirklich eigentlich nur der mit Überzeugung sagen, der diese Erlösung hat und der jetzt adoptiert ist von Gott, der neugeboren ist von Gott. Der kann das tun. Und das steckt hier, merken wir schon, in diesen ersten beiden Worten, die Gemeinschaft in der Gemeinde, die Erlösung, unsere innige Beziehung zu Gott, dem Vater, unserem Vater, steckt da mit drin. Und es ist doch toll, dass wir zu Gott Vater sagen können. Er ist nicht nur eine Wunscherfüllungsmaschine, an die wir uns wenden. Er ist nicht nur der strenge Richter, der im Himmel steht und dann Strafzettel ausfüllt für das, was wir falsch gemacht haben. Natürlich gibt uns auch mal einen Klaps auf den Popo, nicht? So wie wir das vielleicht bei unseren Kindern getan haben. Zumindest früher tun durften. Nicht? Heute nach dem Gesetz dürfen wir ja nicht mehr und tun es dann vielleicht trotzdem noch manchmal. Nach der Bibel ist ja auch was anderes. Die Bibel gesagt, verbietet das ja nicht, nicht. Aber gut, wir sind ja nicht bei Erziehung. Und so. Aber wir lesen zum Beispiel, könnt ihr nachlesen, Hebräer 12, da steht drauf, ein Vater, der seinen Sohn liebt, den züchtigt er. Steht da zum Beispiel. Nicht? Und da steht auch, Gott züchtigt uns. Und dann steht eben auch, wenn ihr nicht gezüchtigt werdet, dann seid ihr auch nicht Söhne. Steht da ganz deutlich drin. Also das heißt, auch Züchtigung gehört mal dazu. Ist natürlich die Frage, wie sieht das aus und so. Aber generell, Gott ist unser liebender Vater, der es gut mit uns meint. Dann lesen wir da weiter. Unser Vater, der du bist im Himmel. Ich glaube, das hat zweierlei wichtige Aussagen. Also was damit nicht gemeint ist, dass wir sagen, okay, du bist im Himmel, du bist weit weg. Manche Leute haben ja den Eindruck, na, hier in der Erde haben wir genügend Probleme, aber Gott, der ist irgendwie ungreifbar. Der schwindet uns durch den Finger, weil er halt im Himmel ist. Und der Himmel, das ist weit entfernt, damit haben wir nichts zu tun. Sozusagen Himmel als Unterschied, hier ist die Erde, hier ist das materiell Greifbare. Himmel ist das, was weit weg ist. Ich glaube, dass das damit nicht gemeint ist. Sondern erstens soll uns hier ausgedrückt werden, Gott ist Vater, aber verwechselt diesen Vater nicht mit eurem irdischen Vater. Als Christen können wir auch in die Gefahr kommen, entweder hast du einen besonders strengen Vater und dann ist dein Bild von Vater der, der ganz streng ist. Vielleicht hast du auch einen Schlaffi als Vater gehabt, also ich meine, das sei jetzt nicht böse gemeint, nicht wenn hier dann irgendjemand ist, sondern einfach einer, der alles durchgehen lässt, der immer sagt, alles in Ordnung, alles ist gut und hinterher hast du von Gott genau denselben Eindruck. Und dann siehst du in der Bibel, ach, das sollst du nicht tun und das sollst du machen und dann denkst du, ach, mein Vater hat auch alles durchgehen lassen, ich mach das mal, wie ich das gerade will. Das ist auch falsch. Und deshalb soll uns hier gesagt werden, nee, denk jetzt nicht an den irdischen Vater. Mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen. Mit dem, was er gut konnte und mit dem, was er gar nicht konnte. Sondern denk daran, Gott ist im Himmel und das ist eine ganz andere Ebene. Er ist Vater, aber nicht in der Form, wie dein irdischer Vater es gewesen ist. Sondern natürlich viel vollkommener, viel besser. Wir lesen dann ja auch, Jesus sagt mal, vom Vater, von dem alle Vaterschaft ist, ne? Im Himmel und auf Erden. Gott ist sozusagen der Vater par excellence, der Vater für alle anderen Väter, das große Vorbild. Die Herausforderung für mich und für dich und für jeden anderen, der hier Vater ist. Ist je Gott, so wie er damit umgeht, mit der Züchtigung, mit der Ermutigung, mit der Liebe, die da ist, egal was seine Kinder machen. Also das ist auch hier im Himmel. Auf der anderen Seite, glaube ich, soll uns auch ausgedrückt werden, der Himmel gibt uns ja etwas von dem Verhältnis der Ewigkeit wieder. Das ist also ein Vater für die Ewigkeit, nicht nur für die begrenzte irdischen Zustände, denn wir lesen ja in Offenbarung 21, Himmel und Erde werden vergehen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde werden geschaffen. Und wenn das alles passiert und wenn unser irdischer Leib verfallen sein wird und der mal einst im Grab liegen wird, dann ist der himmlische Vater immer noch da, weil er eben nicht gebunden ist an das materielle Irdische hier. Also dass uns hier darauf ausgedrückt wird, diese Vaterschaft, diese Position, wo Gott ist, ist nicht einfach weit entfernt, sondern die ist auf einer anderen Ebene. Wir könnten sagen, in einer anderen Dimension, in einer anderen Tiefe, in einer anderen Dauerhaftigkeit, als das ein irdischer Vater ist. Grab liegen wird, dann ist der himmlische Vater immer noch da, weil er eben nicht gebunden ist an das materielle Irdische hier. Also dass uns hier darauf ausgedrückt wird, diese Vaterschaft, diese Position, wo Gott ist, ist nicht einfach weit entfernt, sondern die ist auf einer anderen Ebene. Wir könnten sagen, in einer anderen Dimension, in einer anderen Tiefe, in einer anderen Dauerhaftigkeit, als das ein irdischer Vater ist. Und das ist ja auch ganz wichtig für uns, dass wir Gott nicht nur ins Diesseits hineinziehen. Ich glaube, viele Christen und Gemeinden sind in der Gefahr, das ins Diesseits hineinzuziehen. Wir haben es ja gerade gehört in dem Beispiel von dem Bruder Schuckelbier dort in Brasilien. Nicht? Inhalt der Predigt, dir geht es gut auf Erde, du bist gesund, du bist reich, also Wohlstandsevangelium. Das ist die Gefahr derjenigen, die Gott nur ins Diesseits ziehen wollen. Gott ist nur dafür da, mir hier ein bequemes, angenehmes Leben zu schaffen. Das ist es gerade nicht. Gott ist im Himmel und da ist unsere Heimat, wie Paulus im Philipperbrief sagt. Dahin sollen wir streben. Und dieses Versprechen hier auf der Erde, ohne Probleme zu lesen, haben wir ja gar nirgends. Weder hier im Vater unser noch sonst irgendeiner Stelle. Dass er ja sagt, Jesus, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Und das ist die Verheißung Jesu. Oder da steht, ich habe keinen, also die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen, wo sie sich hineinlegen können und des Menschensohn hat keinen Platz. Das ist das, wo er sagt, so wird es euch auch gehen. Verlasst alles, auch Jesu Aufforderung, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Das ist das, was uns vor Augen geführt wird. Nicht, komm zu uns und alle zu mir und all deine Probleme sind gelöst. Da sagt er ja sogar, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmen wollt, dann geht, brauche ich euch nicht. Überlegt euch gut die Folgen, die Kosten der Nachfolge. Nicht? Da sagt ihr eigentlich, ich will noch beerdigen, ich will noch dieses machen. Gut, mach es, brauche ich dich nicht, bleib zu Hause. Das ist das, was Jesus sah. Jesu Versprechen ist nicht eine Rundumversorgung, bis wir einmal schmerzlos in den Himmel hineinkommen, sondern das ist das Beistehen, gerade in Schwierigkeiten, Problemen, Arbeitslosigkeit, Schmerzen, Krankheit, Verzweiflung. Das ist es, das, was Jesus versprochen hat. Und das steckt auch hier in diesem Vertrauen mit drin. Du bist im Himmel, daher werden wir gehen und da werden wir dich einmal als Vater vollkommen erfahren können. Als nächstes haben wir, geheiligt werde dein Name. Und dieses Heiligen, das wisst ihr vielleicht, das war ja noch ein bisschen mehr gemeint, als wir das heute so kennen. Heute, da ist ja der Name eigentlich mehr Schall und Rauch. Ein Name bedeutet nichts. Aber wir wissen das schon, in früheren Jahrhunderten war das ganz anders. Im Namen, da steckte eine ganze Menge mit drin von der Person. Beispielsweise Karl der Kahle. Da müsst ihr euch nicht lange überlegen, wie der ausgesehen hat, nicht? Oder August der Starke. Das war einer, der hat regelmäßig Bodybuilding gemacht, ne? Tatsächlich ist bekannt in Schriften, dass er, wenn da mal so abgesandte anderer Königreiche kamen, hat er sie beeindruckt, indem man ihm dann, kam Diener rein mit dem Hufeisen, und dann hat er das Hufeisen verbogen, und dadurch wollte er die Gäste beeindrucken, also was er nun für ein Herrscher ist. Und da haben wir gedacht, ah, das ist August der Starke, ne? Das war ja König in Sachsen gewesen. Und da merken wir, der Name drückte etwas aus. Oder in Schweden dann, was weiß ich, Gustafsson, ne? Der Name ist der Sohn von dem Gustav sozusagen. Nicht? Da steckt eine Menge drin. Wir finden das in der Bibel ja noch viel mehr. Da haben Leute häufig, wenn sie so Namenswechsel gehabt haben, auch einen ganz anderen Namen bekommen. Wir kennen das von Abram und Abraham. Oder wir kennen das von Saulus und Paulus und viele andere mehr. In der katholischen Kirche ist ja bis heute noch üblich, wenn jemand in einen Orden eintritt oder Papst wird, nicht? Plötzlich heißt er nicht mehr Ratzinger, sondern heißt Benedikt. Und das ist ja ein Programm. Da will ich sagen, ich bin ein anderer Mensch, ich habe einen neuen Lebensabschnitt und deshalb ein anderer Name. Und hier steckt genau das auch in Namen drin. Also der Name Gottes ist nicht einfach nur, ach, wir nennen ihn mal Gott, sondern hier ist das Programm, was dahinter steckt. Also wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name, dann ist der Name stellvertretend für die ganze Person, die dahinter steht. Und die besondere Eigenschaft dieser Person. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, ja, welcher Name ist denn da überhaupt gemeint? Und die Zeugen Jehovas, die würden jetzt sagen, das ist doch klar, das ist der Name Jehova. Steht das hier? Eigentlich nicht. Wir finden im Alten Testament bei Mose, da steht ja, wie heißt du? Ja, ich bin der ich bin. Oder da eben, ja, ich bin Yahweh. Ja, finden wir da. Aber wir finden im Alten Testament auch zahlreiche andere Namen, unter denen Gott sich offenbart. El und El Shaddai und Adonai und so weiter. Kyrios im Neuen Testament, auch ein Name Gottes. Jetzt ist die Frage, hier steht aber, geheiligt werde dein Name. Also sicherlich die Person, aber ein Name ist hiermit gemeint. Und ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich glaube, dass der Name, der hiermit gemeint ist, ist der Name Vater. Denn das ist gerade der, der vorher genannt ist. Dass wir nämlich Gott gerade heiligen als Christen, wie wir es nur als Christen tun können, indem wir Gott als Vater verkündigen und als Vater erkennen. Denn das andere ist alles vorher schon bekannt. Aber wir als Christen, dass wir ja vor allen Menschen voraus haben, habe ich ja gesagt, alle Ungläubigen können Gott als Schöpfer und als Richter verehren. Wir können ihn ganz besonders verehren als Vater. Und ich halte das auch für einen besonderen Namen. Und Jesus spricht ja seinen Vater meistens auch als Vater im Himmel an. Und ich glaube, dass hier etwas von diesem wunderbaren Namen Gottes drin ist, der seine Persönlichkeit widerspiegelt. Ich habe ja gesagt, Namen ist nicht nur eine Bezeichnung, eine willkürliche, sondern Namen ist Ausdruck der Persönlichkeit. Und so habe ich den Eindruck, auch das ist hier mit Persönlichkeit gemeint. Natürlich wissen wir, dass wir im Alten Testament, beispielsweise im zweiten Buch Mose in den 10 Geboten, haben wir ja auch, du sollst den Namen Gottes nicht unnützlich führen, du sollst den Namen Gottes heiligen. Da ist natürlich der Name gemeint, der Israel geoffenbart ist. Aber hier ist eben, würde ich eher sagen, der Name gemeint ist, mit dem Gott sich an die Gemeinde geoffenbart hat. Der, wo er unser Herr und unser Vater ist. Und wenn da steht heiligen, ja, dann bedeutet das so viel wie aussondern. Geheiligt ist ja in der Bibel alles, was speziell für den Gebrauch Gottes ausgesondert ist. Dass wir also, wenn wir diesen Begriff auf Gott anwenden, das nicht einfach, wie das vorher steht, so plappern, so dahinreden. Dass wir uns dessen ganz bewusst sind. Dass wir auch nicht unserem Alltag Namen Gottes, Berufung auf Gott einfach nur so gebrauchen, wie das Menschen so in unserem Alltag tun. Irgendetwas geht schief und dann wird der Name Gottes oder Jesu benutzt. Einfach so dahin geredet, dass wir das nicht tun sollen. Und wenn hier drin steht, dein Name werde geheiligt, dann zuerst ist das ja eine Bitte, die sich an Gott richtet. Da steht ja nicht, ich will das nicht tun oder du sollst es nicht tun, sondern Gott, sorg du dafür, dass dein Name geheiligt wird. Aber es ist auch klar, dass derjenige, der das bittet, sich auch dafür einsetzt. Ist ja klar, sonst ist das keine ehrliche Bitte. Also wenn ich meinetwegen euch bitte, was kann ich euch jetzt bitten? Vater, sorg Gott, also Vater im Himmel, sorg doch dafür, dass ich aufhöre zu rauchen. Wenn ich rauchen würde, tue ich ja nicht, ne? Aber theoretisch angenommen. Und wenn ich jetzt aber gar nichts unternehmen würde, sondern jeden Tag mir eine neue Packung kaufen und dann weiter Qualme, ja, dann ist das eine unehrliche Bitte. Eine Bitte, die ehrlich sich Gott gegenüber äußert und sagt, du kannst das nur machen, tu zumindest das, was ich selbst unternehmen kann dafür. Sonst ist es keine ehrliche, sonst muss eine Ausrede, eine billige. Und genauso, wenn wir Gott darum bitten, dann heißt das, wir wissen, letztendlich hat Gott ja alles in der Hand. Er kann das verhindern. Er alleine kann seinen Namen wirklich nur vollkommen heiligen und als Vater der ganzen Welt erweisen, dass die Menschen diese Vaterliebe erkennen. Aber wir können mit dazu beitragen. Wie? Indem wir den Namen nicht missbrauchen, aber indem wir auch Menschen diese Heiligkeit und Herrlichkeit des Namens Gottes verkündigen und predigen. Dadurch wird der Name Gottes ja auch geheiligt. Der wird ja nicht nur geheiligt, wenn wir ihn verschweigen und nicht gebrauchen. Wir sollen ihn nicht an der falschen Stelle gebrauchen. Aber wir heiligen auch dadurch, indem wir den Namen Gottes als Vater groß machen vor den Menschen. Dass sie diese Vaterliebe Gottes erfahren und ihn deshalb loben lernen. Das steckt auch in diesem Gebet mit drin, würde ich sagen. Als nächstes haben wir dann, dein Reich komme. Jetzt ist die Frage, Reich Gottes, das steckt ja dahinter, hier wird ja Gott angesprochen, das wird uns in der Bibel ganz häufig erwähnt, das ist der griechische Begriff Basileia tu teu, also das Reich Gottes, das Himmelreich Gottes, das Königreich Gottes, könnten wir auch sagen, von dem redet Jesus ja sehr viel. Fast alle Gleichnisse oder ein großer Teil der Gleichnisse reden davon. Das Himmelreich ist gleich einem Baum. Das Himmelreich ist gleich einer Frau. Das Himmelreich ist gleich und viele, viele andere Sachen. Und da wird uns dieses Himmelreich einmal vor Augen geführt, als das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen, predigt Jesus und predigt Johannes der Täufer. Und hier steht eben, dein Reich komme, das heißt ja, aha, es ist nahe herbeigekommen, aber es ist noch nicht da. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann drückt das auch aus, dein Reich komme in der ganzen Fülle. Denn in Anfängen ist das Reich Gottes ja hier schon unter uns. Das sagt ja auch Jesus ganz deutlich. Nämlich da, wo sich ein Mensch Jesus gegenüber öffnet, da wo er Sündenvergebung erfährt, da wo er sich Gott unterstellt, da beginnt das Reich Gottes schon, wie die kleine Pflanze. Und dann wächst es natürlich und wird immer größer, das Reich Gottes dabei. Und es wird in der Herrlichkeit erst dann sein, wenn Jesus das nächste Mal kommt und sein Reich auf der Erde aufrichtet. Dann, wenn das himmlische Jerusalem für uns vorbereitet ist, die Wohnungen, die Jesus vorbereitet hat, dann ist es in der Fülle da. Und so müssen wir sagen, zum Teil beginnt das Reich Gottes hier unter uns, da wo wir mit Gott leben, und da bitten wir Gott, dein Reich komme. Aber wir sollten ihn auch beten, wie gerade in der Offenbarung. Maranatha, Herr Jesus, komm bald. So endet das ja, nicht? Von Johannes, dass wir das bewusst beten, weil wir wissen, dieses Reich Gottes, das ist eigentlich das, nach dem wir streben, und da ist erst Glück die Fülle, da ist Zufriedenheit, da ist diese Angenommenheit, endlich wird die Sünde und das Leiden und die Krankheit und der Tod besiegt werden und am Ende sein. Denn egal, wie gut es uns auf der Erde geht, und ich freue mich ja auch über viele Tage und denke, wunderbar, Gott hat mir diesen Tag geschenkt. Aber dass ich dabei, sage ich mir immer wieder, dass ich dabei vor Augen habe, Michael, das ist nicht alles. Richte dich nicht zu gut ein hier auf der Erde, bei Gott wird es noch viel besser sein, viel herrlicher sein. Und vieles des Leidens, was ihr hier auch in Gelsenkirchen und Umgebung habt, das wird dann aufhören. Dann schaut euch mal die Leute an, die lächeln vielleicht da und dort mal, aber wie viel Leiden gibt es nicht bei den Menschen hier rum? Ich rede gar nicht mal von den, was weiß ich hier, 20% Arbeitslosigkeit, die in manchen Regionen hier sind. Ich rede nicht nur davon, wo der Mann seine Frau missbraucht. Ich rede nicht davon nur, wo Kinder geschlagen werden. Nicht nur davon, wo Leute drogensüchtig sind. Nicht nur davon, wo Leute im Krankenhaus liegen und leiden unter Schmerzen. Sondern ich rede auch von einem ganz normalen Leiden an Sinnlosigkeit, an Frustration. Ich weiß nicht, ob ihr da so einen neuen Trend mitbekommen habt. Wie hieß das noch? Habe ich da jetzt neulich von gelesen, da gibt es eben so einen neuen Trend unter Jugendlichen. Und das heißt so irgendwie so, trinken, bis du umfällst. Genau, hier kennen sich noch ein paar Leute aus. Ne? Genau, das war's ja. Flatrate-Saufen. Also Flatrate kennt ihr ja so aus dem Internet. Ne? Also du bezahlst einmal, dann kannst du so lange surfen, wie du willst. Und jetzt gibt es dieses Flatrate-Saufen. Genau, das ist dieser Ausdruck. Und das heißt, du gehst irgendwo hin, bezahlst einmal so und so viel Euro und dann kannst du trinken, was das Zeug hält. Und das ist ein richtiger Trend, den manche Jugendlichen haben. Und dann wird dann am nächsten Tag oder nach zwei Tagen, wenn man wieder normal ist, darüber gesagt, ah, wie viel habe ich denn runterkippen können? Ich habe da ein Interview gehört, auch im Radio, hat er gesagt, ja, normalerweise wäre das ja alles so teuer, aber jetzt, wo es umsonst ist, dann trinke ich noch mehr. Ne? Weil jetzt kann ich es richtig mal tun. Und bis zur Besinnungslosigkeit. Und dann muss man sagen, ist das nicht ein armseliges Leben? Ich meine nicht nur, dass du dein Gehirn versäufst damit, vielleicht das auch gar nicht mehr merkst nach ein paar Mal, aber auch, wie armselig ist das, wenn du morgens aufwachst mit dem Kater, der Kopf tut dir weh, alles tut dir weh, du weißt nicht mehr, was du gemacht hast, du hast dich vielleicht noch übergeben, liegst da alles hier in deinem Dreck herum. Was ist das für ein Leben? Das ist doch ein elendes Leben letztendlich, nicht? Und selbst wenn es dir vielleicht in dem Moment mal einen Moment Spaß macht, auf Dauer macht es dich kaputt. Und ich habe ja, wir haben ja manche Bibelschüler an der Bibelschule, die haben so ein Leben hinter sich, sind erneuert worden durch Jesus. Und da ist keiner, der sagt, ach, wie toll war das damals. Sondern die sagen, hätte ich diese Zeit doch nur nicht gehabt. Hätte ich das doch, könnte ich das wieder rückgängig machen. Aber kann man eben nicht, nicht? Und wenn wir das vor Augen haben, dann müssten wir doch noch mit noch mehr Überzeugung beten. Dein Reich komme. Vater, richte du dein Reich auf. Mach diesem Negativen, was wir da auf der Erde haben, mach dem ein Ende. Diesem Leiden, diesem gegenseitig sich quälen, dieser Aussichtslosigkeit, mach dem ein Ende. Denn da steckt wir ja mit drin. Und zwar nicht, weil wir so böse sind auf die anderen Menschen, sondern weil wir sagen, dieses Leiden, das ist doch fürchterlich für uns und für andere. Aus Liebe zu diesen Menschen, gib ihnen noch eine Chance, dass sie umkehren, aber dann mach dem Leiden ein Ende. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Übrigens auch, wenn wir bitten, dein Reich komme, dann ist natürlich auch, dass wir dazu beitragen können, nicht? Also wir können dazu beitragen, dass wir das Evangelium weltweit verbreiten. Genauso dein Wille geschehe ist ja wieder eine Bitte an Gott. Gott, mach du, dass dein Wille geschieht. Jetzt können wir wieder die Frage stellen dabei, ja, passiert das nicht sowieso? Ist Gott nicht allmächtig? Wenn er irgendetwas will, dann geschieht das doch, oder? Wir haben heute Morgen von der Schöpfung gehört. Gott sagt, und er steht da. Nicht? Er gibt einen Befehl und die Menschen sind da. Fertig. So macht er das. Ja, hier ist aber, dass Gott für diese Erde seinen Willen ein Stück weit zurückgestellt hat. Dass er gesagt hat, ich habe meinen Willen, zum Beispiel, du sollst nicht lügen. 10 Gebote. Ja, und jetzt versucht mal zu lügen. Allein, ich will euch ja nicht verführen zur Sünde, ne? Habt ihr vielleicht so auch schon mal probiert und ihr habt gemerkt, ihr könnt tatsächlich lügen. Aber der Wille Gottes ist doch, du sollst nicht lügen. Ja, hier ist eben Gott sagt, das ist mein Wille, aber ich lasse dir die Freiheit, den Willen zu tun oder nicht. Und deshalb, die Bitte hier ist, lass deinen Willen, so wie er im Himmel schon herrscht, da wo nichts Böses ist, wo kein Teufel Zugang hat, lass den auch auf der Erde Durchbruch haben. Warum? Nicht in erster Linie, weil wir dann sagen, dann ist alles Schöne vorbei, sondern weil wir wissen, dass Menschen und auch wir selbst, wo wir uns nicht nach dem Willen Gottes richten, dann geht doch alles schief. Das klappt doch nicht. Das bringt doch nichts. Sondern dass wir sagen, dein Wille, der soll in der Vollkommenheit auch auf der Erde herrschen. Denn dann wissen wir, geht es den Menschen wirklich gut. Dann haben wir Erfüllung. Dann sind die Eheprobleme vorbei, die Erziehungsprobleme vorbei, meine Frustration ist vorbei, wenn dein Wille geschieht. Denn das meiste, was wir hier auf der Erde uns als Leiden, was an Leiden erleben, ist ja selbst zugefügtes Leid, nicht? Mann, der Frau kaputt macht, Frau, die Mann kaputt macht, Kinder, die Eltern kaputt machen, Eltern, die Kinder kaputt machen, Arbeitnehmer, der die Arbeitgeber und Kollege, der den Kollegen fertig macht. Das ist ja ein Großteil des Leidens, mit dem wir zu tun haben. Und der beruht im größten Teil darauf, weil wir nicht nach dem Willen Gottes handeln. Das ist ja klar. Und deshalb ist die Bitte hier drin, dein Wille geschehe, weil wir wissen, das ist eigentlich, was wir brauchen, was auch die ganze Welt braucht. In meinem Leben und in dem vom anderen. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Und jetzt, nachdem diese ganze Sache besprochen wird, die erstmal nur auf Gott ausgerichtet ist, auch das, glaube ich, ist eine Lektion für uns fürs Gebet, dass wir bei Gebet nicht nur diese endlose Liste von eigenen Gebetsanliegen haben, sondern erstmal diese Aufrichtung auf Gott. Gott, mach du! Und ich kann es ja auch gar nicht. Du musst das in die Hand nehmen. Und dass wir jetzt auch mal an die große Menschheit denken, die da leidet um uns herum, nicht nur an meine Sorgen. Und Gott, sorge für die. Mach du für sie, dass dein Reich beginnt. Komm du bald wieder, dass wir diese Perspektive, heilsgeschichtliche Perspektive, auch im Blick im Gebet behalten. Und danach, nach dieser Ausrichtung auf Gott und sein Handeln, da wo ich dann jetzt mal auf das Normalmaß zurückgeschrumpft bin, weil ich mich auf Gott ausgerichtet habe, dann kommen auch die Bitten, die mich in meinem Leben angehen. Wo wir merken plötzlich, naja, Gott ist nicht nur ein heiliger Gott, der irgendwo im Jenseits lebt, sondern einer, der natürlich auch an meine irdischen Bedürfnisse sich richtet. Und hier sehen wir an die ganz Ängsten. Nämlich, da steht als erstes dabei, gib uns unser tägliches Brot heute. Oder Luther sagt, unser täglich Brot gib uns heute. Und das meint, Luther legt das auch aus. Ich glaube, es ist in seinem großen Katechismus. Da sagt er, was bedeutet denn das? Ja, und da sagt er, das bedeutet Essen und Trinken und Haus und gut Gemahl und gut und fromm Nachbarn und all solch was zählt er dann auf. Da sagt er also, das, was wir unmittelbar zum Leben nötig haben, das ist damit gemeint. Und nicht nur das Brot. Man hätten wir auch schon ein Problem, wir brauchen noch was zu trinken. Ne? Ich sehe nicht mehr drin. Und naja, nur Brot, gut, wir könnten davon leben vielleicht, so Trockenbrot, ne, aber ist auch nicht damit gemeint. Übrigens, ihr wisst ja wahrscheinlich, wo das übersetzt wird, zum Beispiel nach Asien, dann haben die Bibelübersetzer da gebetet, ob man es dafür tun darf, ist ja die Frage, ne, unser täglich Reis gib uns heute. Oder in Afrika wurde es dann übersetzt, unser täglich Maniok gib uns heute. weil die Leute es halt sonst nicht verstehen, denn die essen dann, früher zumindest aßen sie kein Brot, heute manchmal schon, weil ja McDonald's da ist, nicht? Dann gibt's auch Brot, ja. Aber sonst eigentlich eher Maniok oder Reis. Und da merken wir, das ist wahrscheinlich auch, was damit gemeint ist. Damit ist nicht gemeint eben nur das Brot, sondern alles, was wir unbedingt zum Leben brauchen, das Körperliche. Nachdem hier erstmal Gott angesprochen ist. Und das ist gut, dass wir Gott darauf vertrauen, sowohl wenn wir einen festen Job haben, dass wir sagen, Gott, du erhältst mir diesen Job. Wenn wir Rentner sind, Gott, du erhältst diesen Staat, dass er auch regelmäßig meine Rente bezahlen kann. Wenn der Staat pleite geht, nicht, und die Rentenkasse pleite geht, was weiß ich, oder ein Krieg kommt, alles zusammenbricht, Anarchie wie in Somalia, das ist auch zu Ende damit. Gott, du stehst dahinter. Wenn ich keine Anstellung habe, Gott, du versorgst mich durch Hartz IV. Mehr schlecht als recht, aber... Naja, ich darf noch leben, nicht? Dabei. Und einfach zu sehen, Gott steht dahinter und auch Gott darum bitten, gib du mir das. Auch für morgen, was ich brauche. Was darin steckt, ist auch, hab nicht die Sorge, was in 20 Jahren stattfinden wird. Ich weiß nicht, ob euch diese Sorge manchmal überkommt, aber immer wieder, wenn ich jedes Jahr so meinen Rentenbescheid bekomme, dann habe ich schon mal die Sorge und denke mir, oh, wenn ich jetzt mal ins Rentenalter komme, wie werde ich davon leben, nicht? Und, aber dann muss ich dann auch hier kommen, für den morgigen Tag. Vater, gib unser täglich Brot uns heute. Oder vielleicht für morgen auch noch, nicht? Aber was in 20, 30, 40 Jahren sein wird, ich bezahle in die Rentenkasse ein, egal was dabei rauskommt, muss ich ja auch, nicht? Ich habe da auch meinen Riester-Vertrag, weil der Staat das empfiehlt, nicht? Sind ja auch noch ein paar Euro jeden Monat, aber letztendlich ist es in der Hand Gottes. Und das ist, glaube ich, dieses Vertrauen. Gott wird dafür sorgen, dass du das hast, was du brauchst. Das steckt hier drin. Und darum sollen wir Gott bitten. Im Vertrauen der ganz alltäglichen Dinge. Und dann natürlich tun, was wir tun können, ist ja klar. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hier wird die Perspektive hineingenommen. Wenn wir erstmal genug zu essen, zu trinken haben, wenn wir da satt sind, denkt daran, das eigentlich Wesentliche ist das die Beziehung zu Gott. Diese Reihenfolge kommt wahrscheinlich deshalb zustande, wenn wir nur hungern, dann fällt es uns auch schwer, uns auf Gott zu konzentrieren, nicht? Das ist ja so, wenn du irgendjemand, der gerade beim Verhungern ist in Afrika, das Evangelium predigen willst, kommt auch schlecht an. Gib ihm lieber erstmal was zu essen und wenn er dann den Bauch voll hat, dann hört er dir auch konzentrierter zu. Dann ist es klar, wenn ihr das mal erlebt habt, wenn ihr wirklich mal gehungert habt, ich habe das mal getan, also eine Zeit lang, tatsächlich ist es so fast, als ob das Denken sich nur aufs Essen fixiert. Sobald du etwas riechst, sobald du etwas siehst, sobald du es nicht hast, nach einer Zeit hört das dann auch auf, aber eben, wenn es dann noch länger gefasst ist, dann kommt es auch noch mal wieder, nicht, irgendwann. Auf jeden Fall hier erstmal zu essen, zu trinken und jetzt Ausrichtung auf Gott, Schuldvergebung. Und das ist ja das, was die Menschen am dringendsten brauchen. Um uns herum, das meiste, worauf Wert gelegt wird, sind Äußerlichkeiten. Sind Vergnügungen, sind Zufriedenheiten, sind Abgesicherheit, Versicherung, für alles gibt es ja in Deutschland. Nicht? Oder wie viel Vergnügungen hast du hier in der Umgebung, hier großstädtische Umgebung, da hast du ja alle paar hundert Meter, da Theater und da Kino, da kannst du heute Skifahren oder Schlittschuh laufen oder klettern oder Freeclimbing oder meditieren oder was weiß ich. Aber das Wesentlichste, was der Mensch braucht, nämlich Schuldvergebung, das findest du nirgends. Da hast du nur, wie, ich habe jetzt gerade ein Autor gelesen, nein, Donald Walsh, ein ganz bekannter Esoterik-Autor, weltweite Millionenauflage seiner Bücher. Und er sagt, du kannst dir Schuld selbst vergeben. Das finde ich ja eine tolle Antwort, nicht? Das heißt, ihr könnt das ja als Ehepartner so machen, hast du deine Frau irgendwas Böses gesagt, und dann sagt sie, sie sind ja sauer auf dich, dann sagst du, du brauchst nicht mehr sauer sein, ich habe mir schon vergeben. Wäre eine Variante, nicht? Funktioniert ja nur nicht. Und da merken wir, diese Variante entspricht dem modernen Menschen, der nur auf sich ausgerichtet ist. Aber Gott gibt uns die Antwort, Gott, bei dem bekommen wir Vergebung der Sünden. Dann wird uns allerdings hier auch gesagt, vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hier ist ja noch nicht die Bedingung, später wird dann ja noch die Bedingung genannt, also wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben werden. Hier ist nur drin, wir sollen aus dem, wo wir Vergebung bekommen haben, auch Geschwistern vergeben. Tragt eure Ärger an den Geschwistern, egal wie komisch die sind, nicht euer Leben lang mit euch. Das macht euch kaputt und macht die Gemeinde kaputt und erschwert eure Beziehung zu Gott. Sondern so wie Gott immer bedingungslos vergibt, wenn wir ehrlich um Vergebung bitten, so sollen wir das auch untereinander tun. Das steckt ja hier einfach mit drin. Und hier steckt auch mit drin, dass wir auch als Christen bei Gott immer wieder um Vergebung bitten müssen. Nicht nur einmal bei der Bekehrung so einen Grundaufwasch gemacht, sondern immer wieder. Zum Beispiel 1. Johannesbrief, ich glaube 1, Vers 8, da lesen wir ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist ja an Christen gerichtet, das ist ja nicht ein Vers, der sich in erster Linie an Ungläubige richtet. Oder in Jakobus 5, wo dann steht, einer bekenne dem anderen seine Schuld. Auch das ist ja für Christen gemeint. Also das heißt, wir müssen auch immer wieder einander und Gott Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Und deshalb kommt das hier im Vater Unser für die, die ja schon lange gerettet sind. Hier ist also nicht die Schuld gemeint, die uns ursprünglich mal zu Kindern Gottes macht. Die sind ja schon Kinder Gottes, die das beten sollen, mal in der Zukunft. Ne? Sondern hier ist, das gehört natürlich mit dazu, aber hier ist auch mit gemeint, wir brauchen immer wieder neu Vergebung, die jetzt nicht mit der Erlösung zusammenhängt, sondern einfach die Beziehung zu Gott und dem Nächsten reinigt. Das ist auch mit dabei, nicht nur, aber auch mit dabei. Und dann kommt als Nächstes: und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und dieses in Versuchung, also ich verstehe das mit den Jahren, in denen ich Christ bin, immer mehr. Früher habe ich nämlich gedacht, als Christ bin ich irgendwann so heilig, dann wird mich gar keine Versuchung mehr betreffen können. Ich bin so nah bei Gott, ich verstehe die Bibel so gut, dann gibt es gar keine Versuchung mehr. Das ist doch nur eine Sache, wo die Anfänger im Glauben mit zu tun haben. Und jetzt bin ich schon ein paar Jahre Christ. Also, jetzt muss ich mal nachzählen, wie viel ist es denn jetzt? 27 Jahre so als Christ, werden ja manche von euch noch überbieten können, aber ich muss sagen, auch nach 27 Jahren, ich habe zwar einiges dazugelernt und Jesus intensiver kennengelernt und Gott auch, aber ich habe immer noch mit Versuchern zu kämpfen. Manche Dinge habe ich überwunden, aber es sind plötzlich neue dazugekommen. Und deshalb kann ich das hier wirklich mit Überzeugung beten. Führe mich nicht in Versuchung, weil ich letztendlich auch weiß, ich bin nicht der große Glaubensheld, der alle Versuchungen glorios bestehen kann. Sondern ich merke immer wieder, umso älter ich werde, eigentlich ist es Gnade Gottes, wenn ich Versuchung bestehen kann. Wenn eine Versuchung kommt, ich sage nein und ich bleibe dabei und ich überwinde sie. Das ist eigentlich wirklich Gnade Gottes. Das meine ich jetzt nicht nur als frommen Ausdruck, sondern wirklich. Ich sehe manche Leute, die da und dort Fehler machen und Sachen falsch machen. Und wenn ich mich da hineinversetze, merke ich, ich hätte das genauso machen können. Ich hätte genauso in diesen Fehler hineintappen können. Ich glaube wirklich nicht, dass ich per se da besser bin oder die besseren Möglichkeiten hätten. Weil manche Sachen, die ich mir anhöre, denke ich, ja, wenn ich in dieser Situation wäre, ich hätte wahrscheinlich auch so reagiert. Aber wo ich danke Gott, du hast mich davor bewahrt, du hast mir Kraft gegeben dabei, vor mancher Versuchung bewahrt. Und dass wir das hier echt beten, dass wir merken, nicht wir sind die großen Helden, sondern bewahre uns davor. Und dann auch steht hier, errette uns vor dem Bösen. Und hier steht ja, dem Bösen, das kann jetzt entweder sein, einfach dem Bösen in der Welt, bewahre uns davor, dass wir in den Krieg kommen, dass uns irgendwelche Betrüger an der Haustür auflauern und über den Tisch ziehen oder zusammenschlagen. Aber dem Bösen, das kann auch gemeint sein, bewahre uns vor dem Teufel. Nicht, von dem wir lesen im Epheserbrief, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Also, dass wir davor Bewahrung bekommen. Dass uns das auch zeigt, wir sind nicht so kräftig. Da ist der Teufel, der uns noch angreifen und kaputt machen will. Und dass wir uns auch da wissen, von Gott geborgen, wenn wir uns an ihn wenden. Und dann haben wir ganz am Ende, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da wird ja nochmal alles zusammengefasst. Am Anfang Konzentration auf Gott, dann Konzentration auf unsere Angelegenheiten, Essen und alles, was wir dazu brauchen, Schuldvergebung und unsere Beziehung zum Nächsten, nämlich da, wo wir dem Nächsten die Schuld vergeben, und dann Bewahrung vor Versuchung, Beziehung zu dem Übernatürlichen und auch Bewahrung vor dem Teufel. Und dann haben wir am Ende wieder Konzentration auf Gott, nämlich das Reich, nicht? Dein ist das Reich Gottes, wo wir gebeten haben, dein Reich komme, dein ist die Kraft. Ja, das ist eben hier, wo wir auch damit gebeten haben, mit diesem Dein Wille geschehe. Nicht? Das ist ja die Kraft Gottes, die dahinter steht, da wo Gott etwas tun kann. Und dann haben wir die Herrlichkeit, und ich denke, mit Herrlichkeit ist hier der Name Gottes gemeint, du in deiner Größe, in dem, was du für uns getan hast, das ist dir dein. Also ich glaube, hier am Ende wird nochmal der Blick wieder auf Gott gewandt. Und das sollten wir auch für uns lernen. Erstmal Blick auf Gott, auch auf die Anliegen der Menschen um uns herum, dann auf das, was wir nötig haben, und dann nicht nur auf das Materielle, sondern auch auf das Geistliche. Und dann am Ende wieder zu Gott schauen, um zu sehen, der ist das, der hört, und der ist das, der antwortet darauf, von dem wir gerade vorher gelesen haben. Der weiß es sogar schon, bevor wir es ausgesprochen haben. Aber trotzdem sollen wir es aussprechen. Und dann eben am Ende, das sei ihm in Ewigkeit. Amen. Amen, hier ist Bestätigung. Und auch wenn ihr dieses Vaterunser mal betet, denkt daran, was da alles drinsteckt, dass ihr es bewusst beten könnt. Und wenn ihr nicht das Vaterunser betet, denkt zumindest an die Struktur, an die Inhalte, die da drin sind, dass das auch gut wäre, wenn diese Dinge alle in unseren täglichen Gebeten vorkämen. Und denn das ist ja das, was Jesus gelehrt hat über Gebet. So sollen wir beten. Das heißt nicht immer genau nur das, aber von dem Inhalt her. Und dann kann es ein ehrliches Gebet sein. Das gibt uns die Prioritäten, was wirklich wichtig ist im Gebet. Ich möchte das Ganze jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir haben ja so ein paar Sachen da erstmal den Missbrauch kennengelernt. Viel Plappern und in der Öffentlichkeit und nur für andere. Wir haben dann auch gesehen, dieses eben mit den vielen Worten Gott überreden wollen. Wir haben dann positiv gesehen, unser, wir gehören alle zusammen, beten zusammen, leben zusammen. Vater, er ist unser, derjenige, der uns errettet hat, uns zu seinen Kindern gemacht hat. Wir haben dann seinen Namen gesehen. Ich deute es auf den Namen Vater. Den sollen wir heiligen, aussondern, groß machen, nicht unnützlich führen, wie Luther das dann sagt. Das Reich Gottes kommt, dann wird es besser werden, dann ist dem Leid ein Ende. Das ist unser Ziel unseres Lebens. Der Wille geschieht. Ich will mich nach dem Willen Gottes richten, nach seinen Geboten, nach dem, was er mir sagt, was gut für mich ist. Und ich will das anderes auch tun, damit es ihnen besser geht. Dann unser tägliches Brot, das, was wir unbedingt nötig haben zum Leben, das sollen wir von Gott erwarten. Er vergibt uns unsere Schuld, und das ist das eigentliche Problem in unserem Leben. Einmal am Anfang des Christseins, aber auch später immer wieder. Wir vergeben dem anderen, weil das uns Gemeinschaft kaputt macht. Wir wollen nicht in Versuchung geführt werden, weil wir wissen, wir sind schwach und wir können darin selbst nicht bestehen. Wir brauchen Bewahrung vor dem Teufel, denn wir sind nicht so stark, dass wir ihm widerstehen könnten. Und wir richten uns auf Gott aus, denn von ihm kommt das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Nun, auch wenn es wahrscheinlich ja nicht ganz üblich ist bei euch, finde ich es trotzdem ganz gut, wenn wir doch einmal dieses Gebet zusammen beten. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das hier sage, aber wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, dürfen wir das ja auch einmal tun. Ne? Also deshalb möchte ich euch bitten, aufzustehen. Ich werde es wahrscheinlich nach Luther sagen, so habe ich es mal auswendig gelernt. Ne? Betet so, wie ihr das gerne wollt, aber lasst uns das doch gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.